Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Liebe Anna, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir sitzen in meinem Wohnzimmer, wie ich das auch öfter schon gemacht habe bei Podcast-Interviews. Und wir zwei kennen uns schon lange. Ich glaube, du bist diejenige in meinem Podcast, die ich schon am allerlängsten kenne, nämlich seit unserer Jugend. Wir haben zusammen in der Theater-AG gespielt, an unserer Schule, in Freudenstadt, im Schwarzwald. Vor allem erinnere ich mich an Kabale und Liebe.
Oh ja, das war zauberhaft. Da war ich deine Geliebte.
Richtig, du warst Lady Milford und ich war Ferdinand. Genau. Also so lange kennen wir uns schon. Das ist aber nicht der Grund, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe. Der Grund, weswegen ich dich eingeladen habe, ist, dass du Katholikin bist. Und du bist, das kann man vielleicht sagen, schon richtig katholisch, dein ganzes Leben katholisch gewesen und du bist heute im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Es wird nicht gegendert, deswegen gender ich es jetzt auch gerade nicht. Und dieses Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist das höchste Laiengremium der deutschen Katholiken, der deutschen katholischen Kirche. Und das ist natürlich an sich schon spannend, weil das ein Gremium ist, das wahrscheinlich 95% der Menschen in Deutschland gar nicht wirklich kennen, auch wenn sie der katholischen Kirche angehören. Genau. Und gleichzeitig, um es noch spannender zu machen, bist du aber auch eine ausgesprochene Feministin und bezeichnest dich als queer, was ja in der katholischen Kirche nicht so einfach ist. Genau. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Aber um ein bisschen unproblematischer anzufangen, fangen wir vielleicht damit an, wie dein Weg in die katholische Kirche war, wie du groß geworden bist mit dem katholischen Glauben. Willst du darüber was sagen?
Ja, total gerne, weil du gerade in der sehr, sehr freundlichen und sehr schönen Einführung gesagt hast, dass ich sozusagen schon immer katholisch gewesen sei. Ich wurde katholisch getauft. Ja, also meine Eltern haben sich damals dafür entschieden, mich katholisch zu taufen, weil sie beide katholisch waren, sind. Also meine Mutter ist dann auch später nochmal aus der Kirche ausgetreten und wieder eingetreten. Also der Zweifel gehört auch schon so ein bisschen dazu. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich bin als Katholikin aufgewachsen, das kann ich jetzt so auch in der Nachschau gar nicht richtig sagen. Ah, okay. Mein Vater hat den Kommunionunterricht geleitet in der Kirchengemeinde, in der ich beheimatet bin. Also Freundschaft ist ja eine protestantische Gründung. Wir sind sehr wenige KatholikInnen. Das macht uns sehr besonders. Da wurde der Katechetenunterricht oder der Kommunionunterricht zur Vorbereitung auf die Erstkommunion in kleinen Hausgruppen vorbereitet. Also wir sind nicht in die Kirche gegangen, um dort vorbereitet zu werden, sondern es waren so Gruppen von 6, 7 Kindern, die jeweils von einem Elternteil auf eine bestimmte geleitete Art und Weise vorbereitet wurden. Und da dünkt mir dann so, dass mein Vater sich damit ziemlich gut auszukennen scheint, mit dem, was der Kirche ist. Und da in der Zeit musste ich dann aber auch immer wieder in den Gottesdienst gehen. Da war ich sonntags morgens nicht so glücklich drüber. Aber da wurde mir erst klar, was dieses Katholischsein in diesem Sinne bedeutet. Und deshalb, also ich bin katholisch getauft, hab noch gar nicht alle Aspekte irgendwie in meinem Leben jetzt mit 41 herausgefunden, was es eigentlich bedeutet, katholisch zu sein, kann aber aus so unterschiedlichen Perspektiven draufschauen. Weil klar, Erstkommunion habe ich dann gemacht, jetzt gar nicht so sehr als bewusste Entscheidung. Aber dann kam da so ein Flyer in die in diesen Erstkommunionunterricht oder in diese Vorbereitung. Da wurde eingeladen zu einem Zeltlager. Ein Gemeindezeltlager. Und da haben meine Eltern gedacht, ach, das ist für die Anna, das ist eigentlich eine gute Sache. Und haben auch da mich einfach so angemeldet. Und da stellte sich raus, das war das jährliche Zeltlager der KJG, der katholischen jungen Gemeinde, einem Jugendverband, der eben in Freudenstadt in der Taborgemeinde in Christi Verklärung angesiedelt war. Da bin ich da zum Zeltlager, das fand ich toll. Dann wurde ich da Mitglied in der KJG. Da gab es einmal die Woche eine total tolle Gruppenstunde mit der Sandra und der Dani. Und ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, auch dass ich so ein ganz natürliches Verhältnis entwickelt habe, dazu in die Kirche reinzugehen, in den Kirchturm, wo die Gruppenräume waren. Du, Daniel, wirst dich auch noch an den offenen Treff erinnern, den wir dort hatten.
Freitagabend.
Freitagabend, ne? 20 bis 24 Uhr, Kirschbananensaft im Quasimodo.
Im Kirchturm. Der Taborkirche in Freudenstadt. Ja.
Und dadurch bin ich eben über den Jugendverband da in so ein Verhältnis gekommen zu dem, was es heißt, katholisch zu sein oder Kirche zu sein, aber eben eher über so eine Frage von Vergemeinschaftung im Jugendverband. Und
ja,
genau, das ist das, was mich, glaube ich, in der Kindheit am meisten geprägt hat.
Ja, ja. Und dann hast du in der KJG aber weitergemacht. Du warst dann da ziemlich engagiert.
Genau, die KJG ist ein Jugendverband, wie es viele Jugendverbände in Deutschland gibt. Da gibt es, sicher kennen die meisten, verschiedene PfadfinderInnengruppen. Die Jugendfeuerwehr ist aber auch ein Jugendverband. Mhm. Die Falken, die sozialistische Jugend. Also es gibt so in Deutschland eine lange Tradition und auch eine große Breite und Vielfalt von Jugendverbänden. Und das hatte ich damals auch noch nicht auf dem Schirm. Aber die KJG gab es halt nicht nur in Freudenstadt, sondern halt zuerst in der ganzen Diözese, im ganzen Bistum wurde mir das dann klar. Ah, und auch in ganz Deutschland. Und wir sind basisdemokratisch aufgebaut. Das heißt, ich wurde dann eben auch in Ämter gewählt irgendwann. Es ist so ein bisschen, fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie so ein Parteiensystem, aber unter sehr offenen Bedingungen. Und da bin ich dann so, sagen wir mal, über die Ebenen so durchmarschiert. Von der Gemeindeebene übers Dekanat, Diözese, Bistum, bis dann auf Bundesebene, war in verschiedenen Arbeitskreisen engagiert, war selber Diözesanleitung der katholischen jungen Gemeinde im Bistum Rottenburg-Stuttgart und habe das an vielen Stellen aber sehr politisch gelebt. Mhm. Also für mich war immer klar, jugendverbandlich engagiert zu sein bedeutet für mich, also Handeln in und an der Gemeinschaft, ne? Also immer was für andere machen, mit anderen machen, aber einen starken Anspruch, Gesellschaft zu gestalten. Mhm. Nicht nur in der Kirchengemeinde, ne, so beim Gemeindefest die Spielstraße zu machen, sondern eben auch sich einzubringen in Stadtpolitik. Und du erinnerst, ich war ja auch Schülersprecherin dann an der Schule. Politisch aktiv zu sein, das war für mich immer ganz eng verknüpft mit dem Thema Kirche, aber auch mit dem Thema Glaube, weil das meine, also man könnte sagen, ja, das ist ja auch sehr humanistisch oder auch sehr, sehr säkular, aber es ist einfach meine feste Überzeugung schon seit dieser Zeit, dass es nur gerecht, also dass das sogenannte Reich Gottes, das klingt jetzt so aufgeladen, aber dass das Reich Gottes nur kommen kann, wenn Friede und Gerechtigkeit herrscht. Und dass der Weg dahin auch noch ganz schön lang ist und ich den aber mitgestalten muss. Das ist mein Job.
Okay. Du bist jetzt 41, hast du eben gesagt.
Kann ich sehr offen drüber sprechen.
Kannst du da überhaupt noch Mitglied in der KJG sein?
Nein.
Nee,
kann ich nicht. In meiner KJG. Also auch da, wir haben eigene Satzungen und so eigene Regularien, weil Jugendverbandsarbeit ist selbst organisiert. Das heißt, die Kirche sagt nicht, was wir tun müssen, sondern wir gestalten das selbst. Und die KJG ist ein sehr queerer, sehr feministischer, sehr linker Verband. Mhm. In den 70er Jahren gegründet, zusammen mit der Grünen Bewegung, hat sich da so ausgegründet sozusagen. Das heißt, wir haben auch eine hohe Schnittmenge mit der Anti-Atomkraft-Bewegung in den 80ern und so weiter. Und genau, das heißt, für mich bedeutet das so ein bisschen, also meine Teenagerzeit und vor allen Dingen so in meinen 20ern hat mich das sehr geprägt und eben meine KJG, da kann man offizielle Ämter nur haben bis 27, was ich gut finde.
Ja.
Ich bin aber noch Mitglied hier in Berlin, wo ich seit einiger Zeit lebe, in der KJG Berlin, weil die ist sehr klein und die haben diese Regel nicht und ich würde sagen, da bin ich Fördermitglied. Da kriege ich die Einladungen zu den Versammlungen und biete meine Hilfe an, weil das sind junge Engagierte, die wissen, sie können sich bei mir melden, wenn sie was brauchen. Das heißt, ich bin ja sozusagen so Förder- oder passives Mitglied, aber ich bin keine aktive Jugendverbandlerin mehr, weil in meinem Verband geht das nicht. In anderen Verbänden ist es sehr normal, dass man auch nur mit 40, 50, also ich kenne in einem sogenannten Blaulichtverband, dem Jugendrotkreuz, auch noch Leute, die sind mit 70 aktiv im Jugendverband. Da habe ich eine politische Meinung dazu, die jetzt hier vielleicht nicht so wichtig ist. Aber genau für mich, ich würde sagen, ich bin so passives Jugendverbandsmitglied und teile die Auffassung davon, dass Kinder und Jugendliche diese Freiräume brauchen, um sich selbst zu organisieren, mhm. egal auf welche Art und Weise. Diese Auffassung teile ich vollumfänglich. Und da kommt dann mein Job ins Spiel. Ich bin Beraterin für Jugendpolitik und Jugendbeteiligung. Ich habe also mein Hobby auch zu meinem Beruf gemacht, weil ich möchte, dass Kinder und Jugendliche alle diese Möglichkeit haben. Aber ich bin jetzt einfach mit 41 da in einer anderen Position und mhm. erkenne das auch an.
Ja. Aber wie hat dann die KJG oder dieser Raum, den die KJG dir geboten hat als Jugendliche und junge Frau, dazu beigetragen, dass du deine politische Identität, dass du deine sexuelle Identität entdecken und leben konntest?
Ja, wenn du dich auch noch an die Zeit irgendwie der KJG Freudenstadt erinnerst, dann erinnerst du dich sicher auch noch an die Menschen, die da so unterwegs waren. Also eher so ein bisschen offenere, bunte Menschen. Ich glaube, wir hatten in der Zeit auch alle bunte Haare, viele gepierst, also alle Doc Martens und zerrissene Sachen getragen. Also das hat sicher auch was mit dieser Diaspora-Situation zu tun, dass wir eben die kleine, wilde katholische Gruppe waren, die evangelischen Kolleginnen, so CVJM, Tenzing und Freudstadt ist ja auch, oder dieser Landkreis, da gibt's eine starke, würde ich sagen, auch konservative Bewegung der evangelischen Kirchen.
Absolut, ja, sehr.
Also da heiratet man auch mit 18 und so. Wir KatholikInnen waren da eher so die Wilderen, würde ich sagen.
Absolut, also ich kann das total bestätigen. Ich sage das auch immer gern. Also ich habe auch in Freudenstadt meinen Firmenunterricht gemacht damals. Ich habe mich dann nicht mehr firmen lassen, aber den Firmenunterricht habe ich mitgemacht. Und die haben uns im Firmenunterricht gezeigt, wie man ein Kondom benutzt.
Ganz genau.
Das erzähle ich immer wieder gern, wenn es darum geht, irgendwie, wer sind hier eigentlich die Progressiven und wer sind die Konservativen. Genau. Ja. Also
mich hat das politisch einfach auch, also ich hatte damit sicher auch Glück, aber an der Stelle würde ich sagen, hat KJG mich erst politisiert auf eine bestimmte Art und Weise und sich auch links politisiert, was dann auch viele wieder ein bisschen crazy finden, dass man ausgerechnet aus der katholischen Kirche, in einem katholischen Jugendverband heraus, eine linke Person wird. Aber das hat mich in meiner Haltung total geprägt. Und ich habe Spiritualität als etwas sehr Gemeinschaftliches und sehr Solidarisches erfahren. Spiritualität in den katholischen Jugendverbänden, und das ist nicht nur in der KJG so, das ist auch in anderen Jugendverbänden so, ist etwas, was von allen mitgestaltet wird. Also eben nicht wie in der Kirche, da vorne performt ein Mann und ich muss einem bestimmten Ritus folgen, jetzt stehe ich auf, jetzt setze ich mich hin, jetzt knie ich hin, jetzt muss ich das beten, sondern ich habe in der KJG die Erfahrung gemacht, dass Andachten oder dass so Spiri-Einheiten oder auch Wortgottesdienste, ne, das sind dann die ohne die Eucharistiefeier, also ohne Brot und Wein verkürzt, dass wir da alle mitmachen. Und dass wir das auch selber vorbereiten und gestalten dürfen. Und so hat es ganz stark meinen Glauben geprägt, dass Glaube ist was sehr Individuelles, ganz klar. Aber dieses Glaubenleben in der Gemeinschaft und in Kontakt mit anderen Menschen, was sehr Politisches auch für mich darstellt. Und was mich, also ich muss auch heute noch, wenn ich bei so jugendverbandlich, bin ja immer noch so manchmal bei so jugendverbandlich gestalteten Andachten unterwegs, da habe ich auch manchmal wirklich Tränen in den Augen, weil es mich so bewegt und weil es eine Sprache ist, die mich in meinem Hier und Jetzt so berührt. Und ich glaube, das ist eine ganz positive Glaubenserfahrung, die ich auch in der KJG gemacht habe und die mich heute auch immer noch prägt und aber auch bedeutet, dass ich so ein bisschen, also ich schätze auch einen guten katholischen Gottesdienst nach einem spannenden Ritus und so kann ich mit umgehen. Aber wirklich berührt fühle ich mich von anderen Dingen. Und das ist so diese jugendverbandliche Spiritualität, die eben auch nicht immer ganz konform ist mit dem, was Amtskirche sich so vorstellt, aber die Menschen dort und mich dort so anfasst, wo ich denke, boah, ja, da stehe ich gerade. Krass. Während der Corona-Zeit zum Beispiel ging mir das ganz krass so, dass ich merkte, ich suche gerade eine Beziehung zu Gott und zu einer Geistkraft, die nicht angesprochen wird, wenn ich einen auf Zoom übertragenen Gottesdienst, ne, wo irgendjemand so eine Kamera draufgehalten hat in der Kirche, das passiert da gerade nicht. Ich brauche das irgendwie anders. Und
Was waren das für Formen, die dich dann angesprochen haben?
Also ich glaube, in der Jugend, ich das klingt jetzt sehr klischiert, aber ich glaube, das hat auch was mit Vergemeinschaftung in allen Jugendkulturen zu tun. Wir saßen im Kreis, auf dem Boden. Es gab bestimmte Praktiken, das zum Beispiel der offenen Fürbitte. Also nicht jeder liest was vor, ne? Fürbitten in der christlichen Praxis sind häufig vorformulierte Sätze, auf die die Gemeinde mit zum Beispiel wir bitten dich, erhöre uns, gemeinsam antwortet. Das ist immer so ein Antwortgesang. Und ich habe das ganz toll erlebt in der Jugendverbandsarbeit oder in dieser Jugendspiritualität, dass ich das gerade laut bitten darf, das mich am meisten bewegt. Aus meiner Lebenswelt heraus. Schule, Mobbing-Thematiken, Zweifeln auch an der eigenen sexuellen Orientierung, Stress mit den Eltern, dann, ich meine, 2001 die Terrorattacken auf das World Trade Center haben ja auch was mit uns in unserer Schulzeit gemacht. Ich erinnere mich da sehr gut dran, dass ich das konkret gerade vorbringen darf in meiner Sprache, in dem, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Solche Sachen waren für mich eine ganz also da habe ich mich einfach richtig gefühlt. Welches Gefühl, da bin ich richtig. Während die Fremdheitserfahrung in so gestalteten Gottesdiensten für mich heute immer noch manchmal eine Fremdheitserfahrung darstellt, weil ich so denke, okay, ich bin ja auch häufig die Jüngste inzwischen, wenn ich hier in Gottesdienste gehe. Da fühle ich mich nicht, dass die sprechen nicht meine Sprache. Und dass meine Sprache gesprochen wird, dass durch einfache Rituale wie eine Kerze anzünden oder irgendwas auf eine Spiegelscherbe schreiben. Das klingt so banal, aber ich glaube, das ist auch was, nicht nur was Jugendkultur auszeichnet, sondern auch was diese gemeinschaftlichen Praktiken, eine Verbindung herstellt in der Jugend, in einer sowieso shaky Lebensphase, in der man nach diesen symbolischen Handlungen sucht, weil sie einem Halt geben. Und mir hat es ganz viel Halt gegeben. Ich erinnere mich an eine Sache. Da haben wir die Osterwoche, ne? Von Gründonnerstag bis Ostermontag sind ja sehr spezifische Rituale, die im katholischen Ritus ausgeführt werden. Und wir haben in der KJG das immer durch so Parallelveranstaltungen gerahmt. Also an Karfreitag gemeinsam in Stille meditiert. Also über dieses Leid Christi am Kreuz meditiert in unserem Gruppenraum mit Teppich und Kissen und irgendwie ein bisschen Räucherkerzen irgendwie angezündet. Und dieses, dass das jemand gestaltet hat, dass ich wirklich auch diesen Schmerz fühlen konnte, während der katholische Ritus ja ganz, ganz krass ist am Karfreitag. Also ganz kahl, und da kann ich mich heute als Erwachsene auch anders reinfinden, aber als Jugendliche konnte ich mit diesen Ritualen da nicht so umgehen. Und dass diese Übersetzungsleistung, die für mich da die KJG gegeben hat, in meine lebensweltlichen Fragen, aber auch in meine spirituellen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, das prägt mich heute noch total. Mhm.
Du hast eben über Fremdheitserfahrung gesprochen. Gab es denn irgendwie Momente oder einen Moment vielleicht, wo du gemerkt hast, okay, hier in der KJG bin ich vielleicht völlig richtig, aber In der erwachsenen katholischen Kirche sozusagen wird's ein bisschen schwierig?
Also ich hatte auch in der KJG große Fremdheitserfahrungen, weil ich durch mein Sein und durch auch meine Art, Politik zu denken, auch angeeckt bin. Mhm. Also ne, ich bin auch aus der KJG rausgegangen, dann nach meiner Amtszeit als Diözesanleitung mit viel Schmerz und auch mit viel es war konfliktbehaftet. Ne? KJG hat für mich nicht immer bedeutet, dass irgendwie alles tutti ist. Da war auch viel Schmerz drin und viel Fremdheitserfahrung. Meine Haare waren nicht so bunt und so. Das ist auch dann so eine Frage. Aber die Fremdheitserfahrung, wie ich sie momentan mache, die ist für mich von einer viel stärkeren Natur, als es damals war. Also damals habe ich sozusagen ich, wie ich bin, in meinem individuellen Sein als fremd erfahren. Ne? Immer ein bisschen zu laut. Ne? Also so Neurodivergenzen spielen da auch eine Rolle. Aber immer ein bisschen zu laut und immer ein bisschen zu krass. Jetzt bin ich auch eine sehr große Person. Ne? Ich bin 1,80 groß und habe eine besondere Gestalt und kann sehr streng gucken. Ne? Ich habe das auf der Ebene immer so ein bisschen abgehakt. So, wo bin ich nicht richtig? meine Fremdheitserfahrung, die ich gerade mache, und da springe ich jetzt ins Heute, obwohl da noch viele katholische Stationen dazwischen liegen. Meine Fremdheitserfahrung heute ist, dass ich merke, wie zum Beispiel im Diözesanrat, im Erzbistum Berlin, da war ich Mitglied eine Amtszeit lang, gewähltes Mitglied. Ich bin immer noch gewähltes Mitglied im ZDK, im Zentralkomitee der deutschen KatholikInnen, und ich gendere das, auch wenn es auf der Website, ne, und ich gendere das, weil ich sehe das überhaupt nicht ein, warum ich das nicht gendern sollte. Aber da kommen wir genau zu diesen Punkten, dass ich im ZDK die Erfahrung mache, dass das ZDK ist sehr fortschrittlich auf jeden Fall und hat ja auch diese große Reform, von der du ja auch schon gehört hast, der synodale Weg, als Kirche wirklich radikal neu zu denken, an vielen Stellen angegangen, und das tut sie auch immer wieder. Aber für mich reflektiert sich dieses ZDK nicht ausreichend auf die Reproduktion ganz anderer patriarchalen Machtstrukturen hin. Also das ZDK fordert, und ist auch richtig, dass katholische Kirche und vor allen Dingen der Klerikalismus, also diese starke Ausrichtung, institutionalisierte Ausrichtung auf den Kleriker, den Mann, dann den Bischof, den Papst, dass der Klerikalismus abgeschafft wird, oder dass diese Männer, ich spitze es zu, auch mal ihre Macht teilen. Und im ZDK sind auch sehr viele Frauen, und die reproduzieren das auf eine ganz andere Art und Weise. Also internalisierte Misogynie spielt da eine Rolle. Also ältere Frauen, die mit mir als jüngerer Frau echt blöd umgehen, mich auch immer ein bisschen zu laut finden, ein bisschen zu radikal. Und radikal bedeutet ja für mich einfach die Anerkennung der universellen Menschenrechte, ne? Das ist schon ganz schön radikal. Da mache ich gerade große Fremdheitserfahrungen. Kürzlich erst habe ich im Rahmen des ZDK, der ZDK-Vollversammlung, zweimal im Jahr treffen wir uns, und da habe ich so eine Erfahrung gemacht, da habe ich was moderiert, ein Barcamp, also eine ganz radikale neue Idee, mal miteinander zu reden und nicht von vorne nach hinten, und es war viel Vorbereitung und sehr anstrengend, und ich habe in meiner Moderation mit meiner Kollegin zusammen, habe ich gesagt, warum machen wir hier eigentlich das Barcamp, liebe Schwestern und Brüder, liebe Geschwister, weil wir euch verdammt ernst nehmen. Und das Wort verdammt hat bei einem alten weißen Mann in der zweiten Reihe ausgelöst, dass er so in die Höhe schoss und sagte, hier wird nicht geflucht. Hören Sie bitte auf zu fluchen. Und ich dachte, okay. Und ich war ganz getroffen. Und dann habe ich aber wirklich so halblaut ins Mikro gesagt, ich habe ja vergessen, ich bin eine Frau. Sie haben total recht. Der Saal lachte, und ich war aber so, ich dachte, wie kommt der denn auf die Idee, hier vor einem Saal von fast 180 Leuten sowas in der Moderation. Da merkte ich, ja, welchen Mann hätte er das nicht gesagt? Ganz sicher. Und welchen älterer Mann oder auch noch promovierte Theologin, und ich bin ja nur promovierte Philosophin, hätte er das vielleicht, ne? Also da merke ich, diese Erfahrungen mache ich immer noch, und das, genau. Es werden Dinge reproduziert, auch in diesem Gremienkatholizismus, die ich höchst problematisch finde. Und das ist, ich habe lange gedacht, ich kann das mitgestalten, weil ich im Jugendverband, habe ich ja gerade gesagt, diese Partizipationserfahrung gemacht habe, und merke, in Erwachsenen, sogenannten Erwachsenenstrukturen, gerate ich da so hart an meine Grenzen, dass ich gut aufpassen muss, das von meiner positiven Glaubenserfahrung zu trennen. Und in Deutschland ist es dann immer, ja, dann tritt halt aus der Kirche. Also ich denke darüber jeden Tag nach, keine Frage, weil ich halt auch in Deutschland die Situation speziell finde, dass wir so erpresst werden. Ne? Du bist Kirchenmitglied durch Steuern, also durch das Reichskonkordat. Ist ja in anderen Ländern der Welt nicht so. Hier finde ich die Erpressungssituation noch mal ganz besonders. Jetzt habe ich nicht mehr vor zu heiraten, schon gar nicht kirchlich. Insofern kann es mir auch ein bisschen egal sein. Und trotzdem hält mich auch was in dieser Gemeinschaft. Und mich hält was in diesem System. Aber diese Fremdheitserfahrung als eben laute Frau, queere Frau, feministische und eben auch noch linke Frau, da muss ich mir wirklich immer wieder aufrufen, wo da die positiven Erfahrungen liegen. Und das finde ich gar nicht immer so leicht. Da ist auch viel Zweifel drin. Aber Glaube und vor allen Dingen an diesen christlichen Gott zu glauben, ist immer auch ein Glaube des Zweifelns, oder das ist der Gott des Zweifelns. Das ist, die Bibel ist genau davon sozusagen geprägt, immer wieder, und wie lange noch und wohin gehe ich? Und diese Theodizee-Frage, über die dann viele reflektieren, so, warum lässt Gott Leid zu? Das ist in dieser DNA des Christlichen und dann eben in meinem Fall des katholischen Glaubens auch drin, nicht zu sagen, dass ich stehe fest im Glauben, heißt für mich, ich stehe fest im Glauben und das immer wieder Fragen stellens und immer wieder zweifelns, und an dem Punkt befinde ich mich auch gerade, wo ich so denke, muss ich weiter in diesen Gremienkatholizismus, in dem ich gut bin, ich kann sehr gut Anträge schreiben, ich bin sehr gut in Geschäftsordnungen, Satzungen und so Papern und so, alles cool, aber bricht jetzt vielleicht auch eine neue Zeit an, in der ich glaube, noch mal anders lebe. Und da, ne, neues Jahr, wir nehmen heute am 2. Januar auf. Mal gucken. Mal gucken.
Gibt es denn in der katholischen Kirche Personen, die dich inspirieren, wo du das Gefühl hast, die halten dich vielleicht auch in der Kirche, die geben eine Orientierung, die auch deine sein könnte?
Also das sind unterschiedliche Dinge für mich. Es gibt in der katholischen Kirche viele Frauen, aber auch nicht-binäre Personen, die ich fantastisch finde. Und bei den Frauen sind es meistens Ordensfrauen. Also es sind meistens Ordensfrauen wie Schwester Philippa Rath, oder Katharina Klüttmann, die mit so einer Radikalität und so einer Klarheit Dinge ausdrücken. Ne? Und ich meine, es sind Ordensschwestern, die tragen auch, ne, den Schleier, die so eine Klarheit haben und so eine Sanftheit, also eine radikale Sanftheit, die ich ganz toll finde. Ne? Und die sich nicht mit dem System abfinden, sondern ganz, ganz clevere Fragen stellen. Ich habe immer noch viele Friends, viele FreundInnen, die ich so aus der Jugendverbandsarbeit kenne, die auch jetzt immer noch versuchen, Kirche zu gestalten durch die Jobs, die sie machen, ne, als PastoralreferentInnen, als GemeindereferentInnen, in den Bistümern, die in den Ordinariaten, also diesen Verwaltungseinheiten der Bistümern arbeiten und echt alles versuchen, diese Grenzen, die uns die Amtskirche setzt, irgendwie auszureizen. Aber, also ich muss sagen, ich bin immer wieder sehr gerührt von den Ordensschwestern, die ich in meinem Leben auch kennengelernt habe. Da springe ich jetzt an einen Punkt meiner Glaubensbiografie zurück. Ich habe einen Freiwilligendienst gemacht in Bolivien und wurde im Rahmen eines Programms darauf vorbereitet, das von Ordensgemeinschaften in Deutschland getragen wird. Heute heißt es Weltwärts, kennen vielleicht einige. Dieses Programm heißt Missionarin auf Zeit oder Mission auf Zeit, MATZ. Und ich wurde die ganze 13. Klasse über vorbereitet darauf, einen Freiwilligendienst zu machen. Und zwar mit immer in Ordensgemeinschaften, und zwar die bei den Steiler Missionsschwestern. Da habe ich auch Fremdheitserfahrungen gemacht, aber da habe ich so krasse Frauen kennengelernt. Also so 86-jährige Ordensschwestern, die halt einfach 40 Jahre in Papua-Neuguinea gearbeitet haben. Und wirklich die so mit einer Klarheit über die Dinge und die Herausforderungen in der Welt gesprochen haben, das hat mich total fasziniert. Da gab es auch mal so einen kurzen Moment, wo ich mir auch überlegt habe, Ordensschwester zu werden. Der Moment war nicht so lange. Und dann in Bolivien war ich Teil eines Projektes, das von Franziskanerinnen getragen wurde. Und da bin ich immer so mitgelaufen, als eine von 9 Novizinnen. Also es waren noch 8 weitere junge Frauen in meinem Alter. Alles Frauen aus Bolivien und Peru. Und das sind ja sehr, sehr, sehr arme Länder. Und ich habe erst mit der Zeit, weil mein Spanisch am Anfang nicht so gut war, aber mit der Zeit wurde mir immer klarer in den Gesprächen mit diesen jungen Frauen. Die haben sich entschieden, in den Orden einzutreten, weil das die einzige Alternative dazu war, mit 17 mit einem Mann verheiratet zu werden und ab da einfach nur noch, ich drück's mal so aus, Gewalt zu erfahren, dafür zuständig sein, Kinder zu kriegen, in diesen bitteren, schrecklichen Lebensumständen nicht zur Schule gehen zu können, keine Ausbildung machen zu können, nicht studieren gehen zu können. Und auf dem Land, in diesen Regionen, war es damals, ist es heute in Teilen noch so die einzige Alternative, ich werde Ordensschwester, weil dann können die studieren, können sie eine Ausbildung machen und können in dieser Gemeinschaft auch gut leben. Und dann merkte ich so, was für ein radikal feministischer Akt ist das eigentlich? Also ich finde es total radikal, ne, zu sagen, okay, wenn, also das ist auch tragisch, das ist furchtbar tragisch und wir können jetzt hier über die großen Zusammenhänge da sprechen, aber ich fand das damals so total krass zu sehen, die treffen diese Entscheidung auch aus einer Haltung heraus, sich selbst ernst zu nehmen. Das fand ich ganz berührend und ich werde, also ich habe 2003, 2004 dort meinen Freiwilligendienst gehabt und war dann, glaube ich, 2010 oder 11 das letzte Mal dort und werde dieses Jahr in wenigen Wochen wieder hinfliegen und hoffe auch einige dieser Ordensschwestern, die jetzt, ne, auch mein Alter sind, auch alle um die 40, die leiten teilweise diese Ordenshäuser, die besuchen.
Ah, cool.
Und wie früher so ein Eierlikörchen trinken. Das war auch recht immer super gut.
Ja, was du gerade gesagt hast, wenn sozusagen der vielleicht naheliegende und auch einzig praktikable feministische Akt, der ist, einem Orden beizutreten, ist es ja auf eine Art auch ziemlich tragisch.
Total tragisch.
Genau, aber vielleicht sagst du mal ganz kurz, was ist für dich eigentlich Feminismus?
Ja, also was bedeutet es für mich, Feministin zu sein? Das ist erstmal eine sehr säkulare Antwort auf den ersten Blick. Feminismus heißt für mich Gleichstellung aller Geschlechter in allen Lebensbereichen, auf allen Ebenen zu fordern und dafür einzutreten. Und das bedeutet eben auch in der Kirche als Institution. Weil, also ich bin keine Kirchenhistorikerin und ich bin keine Theologin. Ich bin so eine einfache Gläubige sozusagen und meine Theologie-KollegInnen können das viel besser. Aber natürlich ist ja auch immer die Frage, wie wird die Bibel ausgelegt? Wie werden die Schriften ausgelegt? Und es gibt eben eine historische Tradition, die sich durchgesetzt hat und die sagt halt, Frauen sind weniger wert als Männer. Also das, was Jesus da eigentlich meint, bedeutet doch eigentlich, Petrus war ein Mann. Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Und dadurch sind nur Männer Priester. Das ist eben eine bestimmte Art und Weise, die sehr hegemonial ist und ja auch für viel Leid gesorgt hat und immer noch sorgt. Es gibt aber auch andere Lesarten. Es gibt feministische Lesarten. Es gibt eine feministische Theologie und vor allen Dingen gibt es ja auch Auslegungen, die erstmal nicht so feministisch scheinen auf den ersten Blick, aber wie die katholische Soziallehre, die halt einen radikalen politischen Ansatz bedeuten, der nichts weniger möchte als und uns dafür auch hat als Gerechtigkeit und der katholische Soziallehre ja auch Anlehnungen hat oder Verbindungslinien zum Marxismus. und da treffen für mich so diese Punkte zusammen. Das heißt, für mich, Feministin zu sein, heißt überall für Gleichberechtigung aller Geschlechter einzutreten. Und wenn ich alle Geschlechter meine, dann meine ich eben nicht nur Männer und Frauen, weil es gibt halt mehr Geschlechter. Und da kommt sozusagen auch für mich die Frage mit rein, also eine intersektionale Frage. Klasse spielt eine Rolle, ethnisch spielt, es gibt ja ganz viele Diskriminierungsformen, die sich da kreuzen und für die der Feminismus eben auch eintreten muss. Für Menschen, die von dieser Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Aber meine eigene Queerness spielt da eben auch eine Rolle. Das hören die Menschen jetzt nicht, aber sie können sich vielleicht. Ich bin eine weiße Frau, ich bin eine weiße Cis-Frau, bezeichne mich selbst als queer, denn queer heißt für mich in Theorie und Praxis einmal in Bezug auf die eigene Geschlechteridentität, aber auch in Bezug auf die sexuelle Orientierung, Widerständigkeit zu leisten. Und zwar Widerständigkeit gegen diese unfassbar machtvolle und hegemoniale Erzählung einer cis-heteronormativen und sogenannten vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft zu leben. Ja, also sozusagen immer wieder diese Konstruktion anzufragen und zu sagen, nein, das hat eine Geschichte, das ist nicht eine essentialistische Frage. Ja, oder sozusagen essentialistisch-ontologisch, sondern das ist alles eine Praxis, eine Performance, die unter bestimmten Vorzeichen gemacht wird. Und in meinem Fall bedeutet es, dass meine sexuelle Identität, oder meine Identität aufgrund meiner sexuellen Orientierung eine queere ist, meine Gender-Identität wiederum ist eine Cis-Identität. Ja, und das, wie gesagt, und ich bin eine weiße Person. Mir ist aber nochmal ganz besonders wichtig und deshalb glaube ich, ist auch diese positive Beanspruchung von Queerness als Widerstandsbegriff so wichtig. Das ist für mich auch eine politische Frage, weil es mir darum geht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Welt weitestgehend ausgerichtet ist auf eine einzige Gender-Konfiguration, heterosexuelle Cis-Männer und da jetzt eben zu erweitern, intersektional weiße heterosexuelle Cis-Männer. Denn erst dieser intersektionale Blick von Queerness macht es auch für mich möglich, meine eigene hegemoniale Position auch hinterfragen zu können. Also es reicht halt nicht einfach zu sagen, ich bin eine Frau und deshalb grundsätzlich benachteiligt, sondern auch ich trage ja aufgrund meiner Whiteness einen bestimmten Anteil daran, dass diese Verhältnisse aufrechterhalten werden. Und deshalb ist es mir wichtig, sozusagen in einem queer-feministischen Kontext auch auf diese Widersprüche hinzuweisen. Und dann passiert ja was, was für mich auch vor allen Dingen hier in Berlin und im linken Berlin eine große Herausforderung persönlich darstellt. In so einer säkularen, queer-feministischen Bubble werden Frauen wie mir, wird vorgeworfen, und das zu Recht, dass wir Komplizinnen sind eines Unrechtssystems. Da würde ich sagen, klar, das auf jeden Fall sind wir vermutlich alle irgendwie. Will das deshalb nicht kleinreden. Aber der Schritt ist dann tritt doch aus der Kirche aus. Und dann denke ich mir wieder so, ja, aber also das kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen auszutreten. Sondern ganz im Gegenteil, ich bin halt auch laut und möchte dieses Talent dieser lauten Klarheit auch nutzen, um das immer wieder sagen zu können. Ne, mich in einem katholischen Kontext hinzustellen und sagen, das ist ja alles schön und gut. Aber nein, das ist nicht normal. Das ist nicht okay. Das sind Reproduktionen von Gewalt. Das sind Reproduktionen von ungerechten Machtverhältnissen. Und wenn diese lauten Stimmen alle rausgehen, das kann ich mir gerade auch nicht vorstellen, weil es gab mal einen Kardinal, den Kardinal zu Köln. Also Köln hatte häufig schwierige Kardinäle, nicht nur jetzt der berühmte Kardinal Wölki, sondern auch sein Vorgänger schon, Kardinal Meißner. Der hatte mal gesagt, ja, dann schrumpft sich die Kirche gesund, wenn so Leute wie ich, Anna, irgendwie austreten. Ich denke so, nee, ich lasse mir diese Deutungshoheit nicht von Kardinal Meißner irgendwie vorschreiben, dass dann irgendwie der heilige Rest, wie er sagte, zurückbleibt. Der heilige, nein. Ich bin mindestens so heilig. Mindestens so heilig. Und da bin ich bockig. Das sehe ich gar nicht ein. Aber ich sehe die Widersprüchlichkeit, aber mich immer wieder rechtfertigen zu müssen, das ist auch, manchmal ziehe ich mir den Schuh an und manchmal nicht, aber es ist schon auch eine Arbeit, die mich, die auch darauf basiert, dass man mich verkürzt in meiner Identität. Also entweder du bist feministisch oder du bist katholisch. Das würde ich so nicht sehen. Also ich habe ein spirituelles Vorbild, eine Ordensschwester, eine Ordensgründerin, die aber auch schon lange tot ist, nämlich Teresa von Avila. Teresa von Avila, eine Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert, aus Spanien, Ordensgründerin, Reformerin und eine total krasse Frau, eine Vorkämpferin der Emanzipation, die immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, damals 16. Jahrhundert, dass die Macht in der Kirche nicht gleich und gerecht verteilt ist. Und es gibt Schriften von Briefe von Männern, von Bischöfen und so, die sie als garstiges Weib bezeichnet haben. Und würde ich sagen, alles richtig gemacht. Also ihr Konterfei habe ich mir tätowieren lassen auf meinem rechten Oberarm, weil es gibt auch eine ganz berühmte Szene, die in Marmor geschlagen wurde, die heilige Therese in der Verzückung. Das ist eine Szene, die darstellt, wie sie in eine spirituelle Ekstase kommt. Aber ich würde sagen, es sieht auch so aus, als hätte sie einen extrem erfüllenden sexuellen Moment. Und den habe ich mir tätowieren lassen. Und den ersten Satz ihres wichtigsten Gebetes habe ich mir in meiner eigenen Schrift tätowieren lassen, auf mein linkes Handgelenk. Kennen vielleicht auch einige, weil es auch ein Taizé-Gesang ist. Nada te turbe. Also in Altspanisch, nada te turbe, nichts soll dich beunruhigen. Ja, und deshalb habe ich vielleicht auch diese Klarheit, ne? Da so durchzugehen und mit der Klarheit, nichts soll mich beruhigen, nichts soll mich ängstigen. Wer Gott hat, der hat alles. Das ist dieser erste Satz. Und da können sich noch so viele Bischöfe oder Kardinäle darüber aufregen, dass ich ein garstiges Weib sei. Fein, ich habe ein gutes Vorbild.
Beschwert sich denn jemand? Also kriegst du sowas zu hören? Also vielleicht nicht in dem Wortlaut, du wärst ein garstiges Weib, aber vielleicht ein bisschen anders formuliert?
Also garstig sind immer doch die harmloseren Dinge. Mhm. Ich habe eine Zeit lang für das größte katholische Nachrichtenportal Kommentare verfasst. Mhm. Also ich glaube, alle 6 Wochen oder so wurde ich angefragt, Frau Dr. Grebe, können Sie mal zu einem aktuellen Thema Stellung beziehen, in 1500 Zeichen? Und das habe ich gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr, weil daraufhin Briefe, E-Mails, Facebook-Nachrichten, viel Justiziables, also bei garstigem Weib, da gehe ich noch mit, aber auch Dinge, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, die ich zur Anzeige gebracht habe, genau, also ganz krass, also ich habe in diesen Kommentaren nichts Besonderes gefordert, außer mal wieder die Einhaltung der Menschenrechte, also nichts Besonderes, aber es gibt so einige Männer in dieser Kirche, die schon etwas älter sind, die unter Klarnamen Briefe verschicken an Frauen wie mich. Also auch andere Frauen, die sich auf katholisch.de geäußert haben, kriegen von dem diese Briefe, der recherchiert die Adressen, dann kriegt man von ihm diese Briefe und da bezichtigt er einen der schlimmsten Dinge. Also ich bin mindestens irgendwie dafür verantwortlich, dass es keinen Weltfrieden gibt. Und wie gesagt, Klarname und Adresssticker, ich glaube vom Deutschen Kinderschutzbund oder so, die er hat. Also er hält sich wohl für einen großen Menschenfreund, liebe Grüße. Aber genau, und der verschickt das an uns alle. Und der weiß ganz genau, was justiziabel ist und was nicht. Also seine Sachen, also das ist wirklich, das war auch einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, für katholisch.de zu schreiben. Zum einen, weil ich mich nicht genug geschützt gefühlt habe durch die Redaktion. Da hat sich viel getan in den vergangenen Jahren, weiß ich auch im Community Management. Aber das tut auch ganz schön anders weh. Also das eine ist irgendwie schlimm, mit säkularen Begriffen beschimpft zu werden oder dass mir der Tod oder Gewalttaten an mir, dass das gewünscht wird. Aber was da ja meistens drin steht, ist, dass mir der Glaube abgesprochen wird. Ich sei keine echte Katholikin, weil ich Gleichberechtigung für eine super Sache halte. Oder ich würde mich sozusagen nicht an die Regeln halten. Und womit ich ja nicht so gut umgehen kann, ist, wenn Menschen mich grundsätzlich darauf hinweisen, dass ich hier gerade schon wieder eine Regel gebrochen habe, aber dass jemand sagt, das ist nicht der richtige Glaube. Du kannst gar nicht katholisch oder du kannst gar keine Christin sein aufgrund deiner politischen Position. Dem will ich mich nicht mehr aussetzen. Das trifft anders. Ne? Also das ist auch in anderen Glaubensgemeinschaften so. Es ist auch für eine muslimische Frau blöd, scheiße, tut weh. Oder für eine jüdische Frau zu sagen, weil du diese Perspektive eben in einer der großen Weltreligionen vertrittst, kannst du gar keine echte Muslima, kannst du keine echte Jüdin sein. Aber es tut mir als Christin halt auch weh und ich bin auch ein Mensch und ich habe darauf einfach auch gar keinen Bock mehr, weil es tiefer geht als du bist, weiß ich nicht, Hertha-Fan, aber hast was Böses über Hertha gesagt oder warst mal bei einem Unionsspiel. Na, es ist mehr als nur eine Mitgliedschaft im Fußballclub oder im Tennisverein. Es ist krasser. Und da, genau, mit garstigem Weib, das würde ich ja eher sagen, vielleicht lasse ich es mir auch noch mal tätowieren. Weil ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde. Aber weil es auch so aus der Zeit gefallen klingt. Aber ich möchte mich nicht mehr darauf befragen lassen, ob ich jetzt richtig glaube oder nicht. Das mache ich selber. Das ist dieses Zweifeln und das ist dieses immer wieder Fragen, was erwartet mich da noch auf diesem Weg und habe ich die Ressourcen zur Verfügung, damit gut umzugehen? Das kann ich selber. Dafür brauche ich nicht Hans-Jürgen aus Hintertupfingen, der mir irgendwie sagt, warum ich keine richtige Katholikin sei.
Aber vielleicht wird es ja schon helfen, wenn auch aus der offiziellen Riege der Amts- und Würdenträger sich jemand vor dich stellen würde oder
Ja, also, ne, das ist ja auch witzig. Es gibt manche, die schreiben dann diese Briefe nicht nur an mich oder E-Mails, das ist noch viel besser. E-Mails mit offenem Header, wo ich dann sehe, dass sie auch gleichzeitig hier an Erzbischof Koch, also hier den Leiter unseres Bistums, der wird dann gleich mit adressiert, weil diese Menschen denken, dass wenn sie ihn mit in den E-Mail-Verkehr nehmen, er mich dann bestraft. Mhm. Ne? Also, und die Polizei denkt das aber übrigens auch, ne? Also als ich zum ersten Mal versucht habe, sowas zur Anzeige zu bringen, hat eine sehr nette Kommissarin zu mir gesagt, ja, aber wollen Sie da das nicht erstmal intern regeln? Wo ich so dachte, das ist Strafrecht, ne? Das ist jetzt gerade nicht mein, das ist kein Kirchenrecht, worum es da geht. Und Bischöfe reden viel, wenn der Tag lang ist, von Friede und gegen Hate Speech und dieses Internet und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, also individuell stellen die sich da vor niemanden. Das ist zu klein. Und würde auch bedeuten, dass sie sich vor andere Leute stellen müssen. Und da sind die einfach zu zögerlich. Und die Erwartung habe ich auch gar nicht. Also die Erwartung habe ich nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, ich brauche das auch nicht. Das Recht, ne, das säkulare Recht ist auf meiner Seite. Und ich lebe in einer säkularen Welt als Christin. Ist einfach völlig klar, ich bringe Dinge zur Anzeige. Ne, und ich mache auf Dinge aufmerksam. Das ist meine Pflicht als Bürgerin. Und ich bin eben Bürgerin in diesem Staat in erster Linie. Dass mir da meine Kirche nicht beispringt, sondern nur so in so Floskeln sich irgendwie bewegt. Ja, meine Güte. Also die Frage ist ja auch, wie denke ich jetzt mit 41 in Berlin-Neukölln lebend Kirche für mich? Und zwar Kirche im Sinne von Gemeinde. Ich wohne direkt neben einer Kirche, in die ich nicht mehr gehe. Also ich war da ein paar Mal und habe gemerkt, das passt mir überhaupt nicht. Ich gehe nur noch ganz selten in die Kirche, weil für mich das an vielen Stellen nicht mehr passt und ich mir eher so eben meine gemeinschaftlichen Momente suche. Also wie ich das vorhin mit der KJG beschrieben habe, wo entsteht Gemeinschaft und Gemeinde in kleineren Kreisen, im Gespräch mit Friends, in kleineren Andachten, es gibt auch hier in Berlin übrigens tolle Möglichkeiten. Also es gibt so ein feministisches Andachtskollektiv, FAK in Berlin, die machen ganz tolle Angebote. Wie suche ich mir das so? Und ich glaube, dass das für mich die viel wichtigere Frage ist, wo ich Glauben leben kann. Und das heißt eben auch, sich von dieser Institution an der Stelle erstmal nicht so viel zu erhoffen, sondern selber, ne, wie frühen Christen. Eigene Kreise, eigene Hauskreise, eigene frühe Christen, die sich irgendwie in irgendwelchen Katakomben heimlich treffen mussten, um ihren Glauben zu leben. Damit will ich mich jetzt nicht vergleichen, aber da war das Gemeinschaftliche das Wichtige. Und das versuche ich gerade eher aufzurufen. Und das ist mir wichtiger, als dass ein Bischof oder ein Kardinal, die ich in Teilen auch total schätze. Also ich habe ja auch katholische Pfarrer in meinem Freundeskreis, die einfach super Typen sind, super tolle Leute. Und auch hadern und zweifeln übrigens, die sind auch nicht alle ohne. Aber ich habe die Erwartung an die Amtskirche nicht mehr. Also hatte ich vielleicht mal, aber habe ich nicht mehr. Ich muss dafür selber sorgen, dass wie viele Aktivisti im säkularen Bereich auch, wir müssen auch sogenannte Self-Care betreiben, wir müssen auch auf uns aufpassen und das, was uns in der Seele bewegt und trägt, und das tue ich, da habe ich keine Erwartungen an die Kirche.
Wow. Aber trotzdem sozusagen in Randbereichen der Kirche sowas wie eine spirituelle Heimat.
Total. Also und auch da wieder immer sehr politisch, weil ich bin ein politischer Mensch. Ich arbeite ehrenamtlich, also ich habe viele, viele Ehrenämter. Ich bin auch noch Aufsichtsrätin, Kuratoriumsmitglied der Katholischen Hochschule in Berlin und mache ganz viel so immer noch in diesem Gremienbereich. Aber ich habe auch ein ganz tolles Ehrenamt, nämlich ich koche in einer Notunterkunft für Frauen des Sozialdienstes katholischer Frauen hier in Berlin in Neukölln. Da koche ich so 2-3 Mal im Monat, räume die Geschirrspülmaschine ein und aus und wische die Tische ab. Und die Notunterkunft hat Platz für 30 Frauen ohne Obdach, ohne Wohnung. Und das ist, bis mir klar wurde, was das auch für eine, das klingt ein bisschen abgefahren vielleicht für den einen oder die andere, das ist eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung, die ich da mache. Also ich kann sehr gut die Geschirrspülmaschine inzwischen ein- und ausräumen. Aber, und es ist sehr meditativ, aber, und es hat auch nicht so, ne, so Dienst am anderen. Das klingt immer so, als würde man sich klein machen, sondern ich begegne da Frauen auf eine ganz, auch auf eine ganz, also so solidarisch zärtliche Art und Weise. Und da ist immer viel los. Die sagen auch nicht Danke oder Bitte an vielen Stellen, weil bei denen gerade ganz andere Themen am Start sind. Und ich merke, wie ich trotzdem das als eine ganz gemeinschaftliche Sache wahrnehme. Und dieses in großen Töpfen kochen und dafür sorgen, dass es gut schmeckt und dass es gut aussieht. Also wir kochen frisch mit Lebensmittelspenden. Das ist was, da erlebe ich eine ganz große Spiritualität drin. Also so eine ganz große Einübung auch von der Ruhe und von der Verbundenheit mit den Menschen um mich herum. Das ist total schön und total erfüllend. Auch wenn da mal Sachen fliegen und es mal lauter wird. Ne? Und es ist, ne, als Erwachsene würde, hätte ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie mit 29 anderen Frauen in Stockbetten. Ist völlig klar. Das sind einfach erwachsene Menschen, die haben auch ein Recht darauf, einen scheiß Tag zu haben und wütend und sauer zu sein. Da kommen da psychische Problematiken, Suchtproblematiken mit rein. Aber das ist so das pralle Leben. Und in diesem prallen Leben erfahre ich mich mit meinem Gott total in Kontakt.
Ich habe nicht viel Ahnung von Teresa von Avila, aber es gibt, glaube ich, so ein Zitat von ihr. Es geht etwa so, Gott ist zwischen den Kochtöpfen.
Ja.
Ist es von ihr?
Ja. Ja.
Denkst du sowas, denkst du denn da manchmal dran?
Also ich glaube, dass Gott oder diese göttliche Kraft, das, was wir so schwer benennen können und auch so schwer beschreiben können, dass das überall erstmal ist. Das Besondere, was, glaube ich, auch, und das kann ich jetzt für die großen monotheistischen Religionen auch sagen, das Besondere, was uns ja auszeichnet, ist die Community, ist die Gemeinschaft. Und das gemeinsame Tun ist, also kulturhistorisch, immer auch mit Essen und mit der Zubereitung von Nahrung verbunden. Weil es sowas, es hat sowas, ne, es ist ein klares Grundbedürfnis. Also Teresa Avila hat auch gesagt, wir sind eben nicht nur Geist, sondern wir sind auch Körper, leider manchmal, hat sie da so hinzugefügt. Dass das natürlich auch eine total große Rolle spielt. Ne? Diese Art von ganz essentieller Bedürfnisbefriedigung, aber eben auch das Rituelle, was da drin steckt. Und die Liebe, die man auch, also ich koche auch privat total gerne, die Liebe, die man da reinsteckt. Und also definitiv. Und Gott ist da ganz viel. Also diese göttliche Kraft ist auch ganz viel an diesen Orten des Leidens und der Not. Ich meine, ich habe in den Slums von Bolivien zu Bürgerkriegszeiten gearbeitet. Ich habe wirklich viele, viele, viele Dinge gesehen. Und auch auf meinen Reisen. Ich habe auch lange in Argentinien und in Chile gelebt. In Kontakt mit der Not und mit der Gewalt. Und da möchte ich jetzt nicht so, oh, da ist auch in allem Gott. Das klingt so abgefahren, ne? Aber zu merken, da ist, also da, das schließt bei mir an meine großen Fragen an, die ich über mein eigenes Dasein habe in dieser kohlenstofflichen Welt. Das merke ich schon, dass das immer wieder was mit mir macht. Aber wie gesagt, dieses immer wieder Fragen und das Zusammenfinden in Gemeinschaft, immer wieder zweifeln und immer wieder neu aufbrechen und immer wieder fragen. Also ich habe ein Gebet bei mir im Flur hängen, so dieses, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange bin ich noch auf dem Weg? Wie weit ist es noch? Und dann zu sagen, das ist auch Teil dessen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter, auch als was Positives anzuerkennen. Es gibt Tage, da denke ich mir, fuck. Aber es ist auch okay.
Gibt's für dich denn ein Ziel dieses Weges?
Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also darum, ich bei all dieser Wut, ne, ist ja auch ein Gefühl, das da ist, bei all dieser Wut, die ich über diese Ungerechtigkeiten in dieser Kirche als Institution sehe, ne, Thema Missbrauch, Thema Umgang mit Frauen, Thema Umgang mit Queers, Thema Umgang irgendwie mit Armen. Na, es gibt also so viel Ungerechtigkeit in dieser Institution. Kann ich gar nicht sagen. So wäre sie ideal. Ich, auch da, oh, der Weg ist das Ziel, klingt so, aber es ist wirklich, es ist so ein permanent im Tun sein und permanent in der Reflexion sein. das ich weiter aufrechterhalten möchte. Ich möchte nicht resignieren. Davor habe ich furchtbare Angst, Daniel. Ich habe furchtbare Angst davor, wie viele um mich herum in der Kirche, aber auch in der Welt, ne? Also es ist ja in Anbetracht der großen Krisen, in denen wir uns gerade befinden, dass ich das Gefühl habe, viele resignieren so.
Ja.
Ich möchte es. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem ich sage, ich gebe auf.
Das klassische Gegengift gegen Resignation und Angst wäre ja Hoffnung, oder?
Das Buzzword aller Christinnen und Christen. Da haben wir es, Bingo, voll.
Sorry.
ich habe unendliche Hoffnung.
Wo kommt die her?
Das ist dann, glaube ich, dieser Glaube. Ich habe vorhin so vom Reich Gottes gesprochen. Das ist ja so die große Vision aller Christinnen und Christen. Nicht nur, was am Ende des Lebens steht, sondern auch am Ende der Welt steht sozusagen. Und das ist jetzt eine große Figur. Aber ich glaube fest daran, dass wir nicht dazu verdammt sind, alles gegen die Wand zu fahren. Ich glaube an das Gute, das Fünkchen Gute in jedem Menschen, auch wenn er mir gerade tierisch auf den Wecker geht, mein Leben bedroht. Ne? Wir können da über die großen, aber ich will da fest dran glauben und ich glaube da auch fest dran, dass wir alle dazu in der Lage sind, großer Begriff, an diesem Reich Gottes, an dieser großen positiven Vision von dem, wie es sein wird, wenn alles gut ist. Sei es mit dem Tode des Individuums oder mit dem Tode sozusagen der Gesellschaft, der Gemeinschaft, der Welt, dass da alles gut sein wird. Da kann man mir sagen, ja klar, wenn es dir hilft. Ja, es hilft mir. Und dann kann es nicht so falsch sein, wenn es dafür sorgt, dass ich immer wieder denke, okay, und hinfallen und aufstehen. Und hinfallen und aufstehen. Ja.
Das ist vielleicht radikaler Glaube, oder?
Ja, aber ich bin ja auch ein sehr radikaler Mensch. Du kennst mich jetzt schon eine Weile. Bin ein sehr radikaler Mensch. Und das bedeutet natürlich auch manchmal das Scheitern am eigenen Schwarz und Weiß. Also radikal auch anzuerkennen, dass es nicht nur hopp oder top oder eins oder zwei oder hin oder her gibt, sondern dass eben diese Sachen sich auch widersprechen dürfen. Und dass, ich lebe vegan, dass das noch nicht die Welt rettet, weil ich trotzdem noch manchmal über See fliege. Ne? Dass das in dieser Welt zusammengehört, diese Widersprüchlichkeiten. Ich finde es manchmal unerträglich auszuhalten, wie es sein kann, dass Menschen in Deutschland Hunger haben und andere sich praktisch irgendwie in ihrem Geld duschen können, so ungefähr. Diese Ungleichheiten, diese Paradoxien auch auszuhalten und dadurch auch auszuhalten, dass ich manchmal auch einfach nicht nur zweifle, sondern drohe zu verzweifeln und dann aber auf eine ganz seltsame Ressource in mir zurückgreifen kann, die sagt, jetzt schläfst du mal eine Nacht drüber. Jetzt gehst du mal eine Runde ins Fitnessstudio. Jetzt mach erst mal Yoga. Jetzt iss erst mal eine Tafel Schokolade.
Also dann auch ganz, ganz säkulare Ressourcen sozusagen.
Ja, genau. Aber die säkulare Ressource, das ist ja sozusagen eine Möglichkeit, sich selber zu reflektieren. Also mich abzulenken von bestimmten Dingen, erst mal wieder auf mich zu gucken. Und weiterzumachen. Also ich habe es vorhin gesagt, ich bin in einem Feld beruflich unterwegs, bei dem ich gerade schreiend im Kreis laufen könnte. Weil in unserer Gesellschaft und global sowieso, der letzte UNICEF-Kinderrechte-Report sagt das, glaube ich, auch, Kinder und Jugendliche sind momentan in ihrem guten Aufwachsen so gefährdet wie nie. Und zwar nicht nur in den Kriegsgebieten, sondern auch in Deutschland. Stichwort Bildungssystem, Stichwort Jugendhilfesystem, Stichwort Kinderarmut. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, alle Jugendstudien, also jedem Hörer, jeder Hörerin wird sofort irgendeine Schlagzeile aus den vergangenen Monaten einfallen. Da könnte man sagen, wie kann das denn sein, dass wir Kinder und Jugendliche so behandeln? Ja, das habe ich zu meinem Beruf gemacht, diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Und auch wenn es zum Verzweifeln manchmal ist, gerade hier in Berlin, wo ja auch viel gekürzt wird jetzt, wo ich so denke, was ist denn mit euch kaputt? Also wie kann Politik denn jetzt zum Beispiel Demokratieprojekte kürzen? Jetzt! Und da nicht aufzugeben und sagen, okay, habe einen eigenen Podcast zu dem Thema, wo ich auch mich regelmäßig darüber aufrege. Ist ja auch ein Ventil. Und das, ne, da passen so Praktiken, ne, Glaubenspraktiken, aber auch politische Praktiken passen für mich da total gut zusammen. Aber immer mit der Hoffnung. Nie ohne.
Okay. Dann möge dich die Hoffnung nicht verlassen. Klingt jetzt sehr priesterlich.
Nein, das klingt nach Star Wars oder so. Und ich bin ja Trekkie und damit okay.
Alles klar. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Ideen habt, wen ich unbedingt interviewen sollte, schreibt gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Der tolle Titeltrack, den ihr hier hört, heißt übrigens Owl und ist von Phantom Horse. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.